Hallo Nico.
Hallo Maigi.
Es wäre total schlau, wenn wir einen Namen für dieses Format hätten, außer Orkenspalter TV Podcast und einen Jingle oder so. Ich stelle mir das jetzt einfach mal vor.
Also unser Podcast heißt Orkenspalter TV labert, ja, der heißt nicht nur einfach Orkenspalter TV Podcast.
Ja, okay. Es ist ein vollkommen anderer Titel mit einer vollkommen anderen Aussage.
Vor allem Orkenspalter TV labert ist ja auch natürlich totaler Quatsch, ne, weil wir von Fernsehen den Schritt zurück machen zum Podcast. Also, das TV macht überhaupt keinen Sinn im Kontext. Aber egal, ja, wir sollten uns mal wirklich überlegen, ob wir hier ein Intro bauen und uns besseren Namen ausdenken. Nicht für diesen Podcast, sondern für dieses Unterformat des Podcasts. Wir
Ja.
haben ja gemerkt, dass uns die meisten Leute konsumieren, weil sie von uns Dinge zum Thema Rollenspiel hören wollen und unser Geschwätz zum Thema Star Wars jetzt gar nicht so, dass der Key Selling Point ist, sondern eher von ein paar Leuten so mitgenommen wird. Deswegen dachten wir uns, auch im Rahmen dieses Podcasts sollten wir zu unserem Kernthema mal wieder öfter zurückkehren. Das haben wir neulich schon gemacht. Da haben wir über Designsünden im Pen Paper gesprochen. Und das war so ein bisschen eine Brainstorming-Runde, aus der wir dann auch ein Video gemacht haben. Und das Video war Teil 1 von der Trilogie über Pen Paper Sünden in der Tradition unserer Labsünden-Videos. Ne? Und das machen wir genauso weiter. Jetzt reden wir hier über das zweite Video aus der Reihe, bevor wir das dann wirklich produzieren. Also das ist quasi, ihr seid jetzt live dabei bei unserem Brainstorming, was in das Video muss. Wir haben hier ein paar Notizen, was die schlimmsten SL-Sünden diesmal sind. Also was sind die schlimmsten Dinge, die eine Spielleitung am Spieltisch machen kann mit oder gegen die Spielenden? Und daraus wollen wir ein Video raus destillieren. Ihr seid dabei.
Ja, und es wird nicht nur rein Brainstorming, sondern es wird auch ein bisschen Reminiszenzen durchwühlen. Denn ich glaube, alle von diesen Punkten oder fast alle von ihnen, die spielen auf Dinge an, die wir auch selber am Spieltisch erlebt haben mit unterschiedlichen Spielleitungen.
Ja, klar, natürlich. Ich meine, wie lange spielst du jetzt schon Pen Paper? 25 Jahre oder so? Also seit du ganz klein bist?
Ja, also. Ich weiß nicht, warum man als Frau nicht irgendwie älter werden darf als Mitte 20, aber ich spiele seit 25 Jahren. Pen and Paper, ziemlich genau, ja.
Ja, ich auch. Wir sind aber nicht gleich alt. Du hast einfach früher
Ich
angefangen.
habe früher
Ja,
angefangen,
genau.
ja. Ja, ich habe im relativ gesehen früher angefangen, aber wir haben so ungefähr im selben Jahr losgespielt dann.
Und du hast auch inzwischen viel, 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 viel mehr gespielt als ich. Wahrscheinlich hast du früher auch schon mehr gespielt als ich. Aber jetzt durch die ganze Streaming-Geschichte hast du mir natürlich einen Vorsprung, den ich niemals einholen kann. Aber ich glaube, die wenigsten von diesen Sünden sind im Laufe des Projekts Orkenspalter TV begangen worden, an die wir uns jetzt hier erinnern, oder? Das sind alles Dinge, die aus der Zeit davor stammen, aus der Zeit, als wir noch privat Pen Paper gespielt haben.
Also sagen wir mal so. Die erste SL, die nicht schon mal eine von diesen Sünden begangen hat, möglicherweise auch vor Kamera, werfe den ersten W20 oder so. Also, ich habe da sicherlich auch einige davon schon vorgeführt. Aber wie bei den meisten Dingen ist es hier ja auch die Menge macht's. Wenn man einmal eines davon im milderen Maße getan hat, nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Beziehungsweise, gute Güte, ich muss immer alles immer abschwächen, okay? Ja, wir haben das alle schon mal gemacht. So, Punkt, Ende.
Ich denke, in allen drei Pen-Paper-Sünden-Videos sind wir nicht unschuldig an den Dingen. Also sowohl als
Ja.
Schreibende als auch als leitende und als spielende Person haben wir alles schon Mist gebaut.
Oh ja.
Aber dann fangen wir doch einfach mal an. Wir haben hier ein paar Stichworte. Wir werden ein paar von diesen Punkten wahrscheinlich nicht in das Video übernehmen, weil man sie zusammenlegen kann. Der erste Punkt, der hier steht, heißt Immersion. Das ist ja noch keine Sünde, ja. Aber wenn die Immersion zu wichtig wird, wenn du als SL zu sehr darauf Wert legst, dass die Spielenden im Charakter bleiben, da hast du ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie man es übertreiben kann. Das ist natürlich ein DSA-Beispiel, glaube ich.
Ja, was aber auch daran liegt, dass ich sehr viel DSA gespielt habe, als ich jünger war. Und ich hatte eine Spielleitung, Meister nennt man das ja bei DSA, weil es altmodisch deutsch ist.
Da erkennst du immer übrigens die von DSA geprägten Leute, wenn sie
Ja.
meistern sagen oder mastern.
Und diese Person hat darauf bestanden, dass wenn zaubernde Leute in dieser DSA-Runde erfolgreich ihren Zauber ablegen wollten, mussten sie nicht nur die Probe würfeln, ganz normal, sondern Spielerin musste auch die Formel korrekt aufsagen. Und zwar die DSA 2/3 zweizeilige Formel.
Flimflam, Funkel, bring Licht ins Dunkel. Ja.
Fulminictus, Donnerkeil, flieg und treffe wie ein Pfeil, glaube ich. Es ist schon eine ganze Weile her. Und wenn man den nicht richtig aufgesagt hat, was durchaus auch mal irgendwie durcheinander ging, weil es war spät und man war vielleicht nicht mehr so konzentriert, dann hatte man versagt. Egal, was man gewürfelt hat.
Ich gehe ganz fest davon aus, dass die Person, die euch das aufgezwungen hat, das aber so gelesen hat in einem Abenteuer oder in einem, sogar in einem Regelbuch, wo wahrscheinlich drin stand, dass man das muss.
Ich bin mir ziemlich sicher, nein.
Es klingt aber sehr nach Ulrich Kieso, der darauf besteht, dass man das alles korrekt auszusprechen hat am Spieltisch.
Da bestand vielleicht einfach nur eine geistige Verwandtschaft. Aber ich kann aus diesen Gründen bis heute, weil ich einen recht komplexen Charakter gespielt habe, auswendig, wie ich Feuer lösche mit einem Reversales Revidum, brenne toter Stoff. Reversales Revidum, ja, ja. Zauberwirkung, dreh dich um, Forts Retort Enerb. Nico hat diese Geschichte leider schon zu oft gehört, deswegen allerdings rollt er gerade mit den Augen.
Das hat man doch bestimmt auch gehört.
Oh ja, das Augenrollen hat man gehört.
Man hört ja auch mein Hirn arbeiten hier in diesem Podcast, habe ich mir schon.
Klick, klack, klick, klack.
War das Metallgeräusch oder war das schon noch ein Holzgeräusch? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich dachte jetzt, dass es holzerne kleine Rädchen sind in meinem Kopf.
Ah, nein, nein, nein. Das war das Geräusch, wenn sich so große, große Röhrenschalter. Hier, wie so in ganz altmodischen Radios.
Oh, danke, dass du schon, dass du mir schon so viel zutraust.
Du bist schon elektronisch, ja.
Wow. Mhm. Danke. Das ist sehr nett von dir. Also Immersion ist eigentlich keine schlechte Sache am Spieltisch. Ne? Man will ja die Atmosphäre aufbauen. Aber wenn man die Spielenden dafür bestraft, dass sie da nicht 100% geben, dann geht es zu weit, finde ich.
Ja, also ich meine, ich mag das und ich finde es auch immer zu fördern, dass die Leute beschreiben, wie gezaubert wird oder wie genau ein Move aussieht beim Kämpfen. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die es mögen, wenn Leute ein bisschen Kostüm tragen oder sowas. Ich habe da einfach Spaß dran, aber das ist auf keinen Fall ein Muss. Und spätestens, wenn man dann regeltechnisch bestraft wird dafür, dass man keine schöne Beschreibung gemacht hat. Hallo, also erstens haben nicht alle Leute Spaß dran und zweitens, wer hat denn bitte schön die Zeit und den Nerv, all diese Zauberformeln auswendig zu lernen?
Vor allem, das ist ja keine kleine Bestrafung. Das ist eine sehr, sehr heftige Bestrafung bei DSA, wenn du davon ausgehst, du gibst, der Zauber scheitert, du patzt, nein, du patzt nicht, aber du kriegst es halt nicht hin und dann verlierst du ja laut den alten Regeln, so habt ihr es gespielt, trotzdem die Hälfte der der Astralpunkte kosten, die der Zauber kostet. Und so viel hast du ja nicht. Als Magier in DSA.
Ach.
Das ist ja heute in DSA 5 gar nicht mehr so wirklich möglich, das so auszuspielen, weil diese Sprüche ja von dem Fluff größtenteils losgekoppelt sind. Ne? Die heißen ja gar nicht mehr so blöd oder so charmant, wie sie früher hießen, sondern die heißen teilweise jetzt Energiestrahl oder so. Und wie du die dann wirklich umsetzt, das schreibt das Regelwerk, glaube ich, gar nicht vor. Wobei mir dann auch wieder was fehlt, ehrlich gesagt. Da geht dann Charme verloren.
Ja, ich finde diese altmodische Märchenzauberei hat irgendwie schon was ausgemacht von DSA, aber ich werde das nie vergessen und ich werde diese Geschichte, glaube ich, auch noch oft genug erzählen Spielleitung.
Gibt es da andere Beispiele? Also gibt es das LC drauf bestehen, dass du immer in wörtlicher Rede sprichst und dass du quasi, wenn du ankommst und sagst, mein Charakter geht jetzt zu diesem NSC und sagt ihm, ich möchte, dass er das und das möchte, anstatt dass er der Charakter, dass der Spielende ausspielt, hallo, guter Mann, ich hätte gerne ein Zimmer für die Nacht. Ja, würdest dann, hast du da mal SLs getroffen, die dich dafür bestrafen, dass du so indirekt ausspielst und nicht so immersiv bist?
Bestrafen nicht, aber sehe ich, dann sagen, so machen wir das hier nicht. Mhm. Und ich hatte auch durchaus mal Leute, die mir sagen, du musst deinen Charakter in der Ich-Form sprechen.
Mhm. Und nicht, keine Ahnung, Alrik geht jetzt darüber und prügelt den Wirt windelweich, weil er den Kollegen ignoriert hat, weil er so getan hat, als wäre er nicht da.
Ja, so ungefähr. Also nein, ich gehe darüber und verprügel die. Es gibt halt unterschiedliche Stile zu Rollenspielen, aber es gibt immer ein paar Leute, die sagen, so ist es richtig. Und ich schaue da auch durchaus Leute, die YouTube-Videos zum Beispiel kreieren oder sowas an, weil es gibt ja immer so machst du es richtig Varianten und dergleichen. Das gibt es nicht natürlich. Und manche Leute versteifen sich dann auf eine Sache, die irgendjemand irgendwann mal vorgepredigt hat. Kisowsch sozusagen.
Ja, oder Sklendersch.
Oder Sklendersch. Und wenn du dann bei denen mitspielst und du hast einen anderen Stil, dann kriegst du von denen gesagt, du machst es nicht richtig.
Ja, du
also
machst,
das ist mir tatsächlich
ein Rollenspiel falsch. Ja, und das haben dir Leute gesagt, du spielst, wo war das? Weißt du das noch? Du hattest das irgendwo, wo du zu Gast warst und hast, war das sogar bei Rocket Beans?
Das war bei Rocket Beans, aber der Chat, ja, das war was anderes. Nein, SLs machen das schon lange nicht mehr mit mir. Ja. Das hat eher damit zu tun, dass die meisten Leute mich halt vorher schon kennen und das vielleicht einfach nicht tun. Ich nenne ja auch keine Namen, wer das früher gemacht hat.
Nee.
Die Leute wissen, wen ich meine.
Also die Sünde ist eigentlich jetzt nicht auf Immersion pochen, sondern auf einen bestimmten Spielstil pochen, auf eine bestimmte Rollenspielart zu pochen, nämlich du alles in Character oder alles in der und der Form, der und der grammatikalischen Form. Und falls man das falsch macht, einem zu sagen, du spielst falsch oder man einen dafür zu bestrafen.
Hattest du das auch schon mal?
Nee, eigentlich nicht. Mir hat das nie jemand gesagt, dass ich das falsch mache.
Dann hast du es wohl immer richtig gemacht.
Ich denke, dass es vielleicht daran liegen könnte. Ganz verrückte Theorie jetzt.
Ja.
Ja. Also vielleicht wissen es die Menschen da draußen auch nicht. Die sehen uns ja auch nicht. Vielleicht kann man es anhand der Stimmen gar nicht so richtig ableiten. Wir haben uns ja auch nicht mit Pronomen und so vorgestellt. Aber die Mayri ist eine Frau.
Aha.
Ja. Und ich nicht. Also vielleicht habe ich da einen Vorteil.
Ich gebe zu, dass die Spielleitungen, die mir solche Vorgaben gemacht haben, alles Männer waren.
Mhm. Da sind wir wieder.
Ja, lass uns da nicht drauf rumreiten, sonst fangen Leute wieder an zu weinen.
Siehst du, jetzt hast du nicht nur hier wieder toxische Maskulinität unterstellt,
was
schon ein De-Abo-Grund von Leuten war, die deswegen gegangen sind, sondern du hast auch noch unterstellt, dass diese Leute keine Kritik vertragen können und direkt anfangen zu heulen.
Ich habe nicht gesagt, aus welchem Grund die Leute weinen. Vielleicht einfach nur, weil ihr eigenes Trauma auch wieder hochkommt.
Das kann natürlich sein. Aber unsere toleranten Zuhörenden werden deswegen bestimmt nicht sofort ausschalten oder anfangen zu weinen. Die stehen da nämlich drüber, weil sie wissen, dass das alles konstruktiv gemeint ist und sie natürlich auch nicht gemeint sind damit. Wenn, dann sind wir selber gemeint. Was übrigens völlig irritierend ist, das kriegt keiner mit, ne? Maya hat WeTransfer auf die ganze Zeit im Hintergrund, weil sie mir eben eine Datei geschickt hat. Und da läuft aus irgendwelchen Gründen absurde AI-Kunst durch im Hintergrund in so einer Dauerschleife. Immer die gleichen vier Sachen. Gerade sehe ich eine wirklich gruselige, was ist denn das? Ein menschlicher Zahn, der durch eine U-Bahn
tanzt? Ich glaube, es ist ein tanzender Tropfen. Also es ist eine Person in einem Latex-Kostüm, das aussehen soll wie ein tanzender Tropfen. Und da ist ein Kind im Klassenzimmer, das zu viele Augen hat.
Ja.
Und da ist eine Person, die tanzt, die aber nur aus Torso besteht, also mehreren übereinander.
Können wir vielleicht
das mal
wegmachen?
Weg,
das ist wirklich, wirklich verstörend auf
jetzt
Dauer.
Schreibe ein Abenteuer auf Basis dieser vier Illustrationen.
Das
und
müssen
dann
wir demnächst machen. Lass uns mal drüber reden in einer anderen Podcast-Folge, wie wir. Das ist nicht besser, Maike. Jetzt hast du einen nackten Mann hier aufgemacht auf einmal.
Ich wusste auch nicht, dass dieses Video zum Thema Klimawandel und Carbon Offsets damit anfängt, dass der Host an einem Strand oben ohne steht.
Das hat übrigens nichts mit dem Thema zu tun.
Ja.
Das ist übrigens die zweite Sünde wäre. Blöd abschweifen, ja? Ich baue das jetzt einfach mal ein, ja? Wenn man sagt, heute machen wir das und das und dann labert man erstmal die Leute voll mit irgendwelcher AI-Kunst und YouTube-Videos und so, das ist auch abturnt. Ich entschuldige mich dafür. Wir lassen das aber drin, weil wir diesen Podcast nicht schneiden. Sonst kriegen wir das nicht gebacken. Wir haben zu viele Baustellen. Das heißt, niemand wird diesen Podcast schneiden. Ihr kriegt den so serviert, wie wir ihn hier ins Mikrofon gerotzt haben. Ja, also wo waren wir? Genau, eigentlich war die zweite Sünde, die wir aufgeschrieben haben, wenn wir weitermachen dürfen. Dürfen wir weitermachen?
Ich bin mir sicher, dass wir weitermachen dürfen. Und ich finde Abschweifen jetzt nicht schlimm, wenn es für alle okay ist. Ich hatte auch schon Abende, wo wir uns eigentlich zum Rollenspiel getroffen haben. Und dann haben wir nicht Rollenspiele gespielt, sondern irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, das kennen auch alle. Manchmal ist es so, dass man einfach irgendwas anderes Soziales machen will. Und man hat die Energie nicht dafür oder die Konzentration. Dann ist das auch okay. Es ist keine Rollenspielsünde, das ist...
Nee, ist es nicht.
Das ist ja eben nicht Rollenspiel.
Ja, stimmt. Die Sünde ist nicht Rollenspiel zu spielen.
Genau,
aber
das ist die Hauptsünde.
Genau, eigentlich wollte ich teasern, wenn wir bei KI-Kunst waren, dass wir demnächst wirklich mal eine Pen-Paper-Runde machen müssen, wo das Abenteuer von einem Bot geschrieben wurde und wir live, während wir es spielen, alle Illustrationen auch von Midjourney erstellen lassen und dann mit dem Dreck arbeiten, den Midjourney uns ausspuckt und das alles einbauen in den Plot, wenn dann wieder ein Goblin drei Ohren hat oder sowas. Das müssen wir machen. Hast du ja schon ein bisschen angerissen in der letzten Session, wo du, also wirklich in der letzten, wo du Midjourney Illus benutzt hast.
Ja.
Und das sollte man, um mal zu zeigen, wo die Grenzen von dem ganzen Scheiß sind und dass es immer noch jemanden Menschliches braucht, der das interpretiert und um daraus was Stringentes zu machen. Aber kommen wir zur zweiten richtigen Sünde, die hier steht. Und zwar, das ist die Werktreue, die übertriebene.
Ja. dass man sich exakt an den geschriebenen Buchstaben hält, am besten auch noch bei Abenteuern, die vielleicht vom Blatt gar nicht so gut sind, und sich weigert, daran etwas zu ändern, egal ob die Mitspielenden Spaß dran haben oder ob es überhaupt funktioniert. Und so viel habe ich da an persönlicher Erfahrung gar nicht, weil wir ganz, ganz viel selbstgeschriebene Sachen gespielt haben, muss ich zugeben. Aber wir hatten dann öfters Punkte, wo die Spielleitung sich geweigert hat, von dem, was sie geschrieben hat, abzuweichen.
Mhm. Okay, gut, das kann ich wiederum verstehen, weil es ist ja das eigene Baby in dem Fall.
Ja.
Wenn man aber von jemand anders was vorgesetzt bekommt, und ich habe diese Sünde sehr oft begangen. Ich habe in meiner Frühphase als SL eine Menge DSA-Abenteuer geleitet und ich hatte es halt tatsächlich so verstanden, dass es nicht an mir ist, zu interpretieren, was die AutorInnen sich dabei gedacht hat oder das zu ändern oder an die Gruppe anzupassen. Nein, ich musste gefälligst die Gruppe an das Abenteuer anpassen. Ich musste sie dahin prügeln, dass sie das machen wollten, was da in dem Abenteuer steht. Und da dieselbe alle DSA-Spielende waren, schon jahrelang vorher, hat das ganz gut funktioniert, weil sie das ja gewöhnt waren.
Die waren schon konditioniert,
genau. Richtig. Und heute denke ich mir, mein Gott, was habe ich mir damals gedacht? Ist tatsächlich erst, als ich zum ersten Mal ein D&D-Abenteuer geleitet habe und das sofort derailed ist und ich mir dann Sachen ausdenken musste und auch ich nicht mehr wusste, wie ich das wieder zurückbiegen kann, habe ich gemerkt, was eigentlich Spielleiten ausmacht. Nämlich eben nicht, sich sklavisch an den Text da zu halten. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn der Text eine Menge Eventualitäten abdeckt und dich an die Hand nimmt. Aber er soll dich ja nicht zwingen, diesen Weg zu gehen, den er dir vorgibt. Also ja, er nimmt dich an die Hand, aber er zerrt dich nicht diesen Weg lang. Wenn du jetzt sagst, nein, ich brauche deine Hand nicht mehr, ich gehe jetzt rechts, auch wenn du nur links beschrieben hast, dann ist das auch völlig legitim. Und das zu lernen, fällt, glaube ich, Anfängern sehr schwer. Ich habe gerade erst wieder gestern eine Mail bekommen, wo mich jemand fragte, ich möchte das und das Abenteuer leiten, darf ich das ändern? Wirklich. Das steht da so und so. Darf ich das auch anders machen? Und dann habe ich gesagt, natürlich darfst du das anders machen. Du darfst da alles dran ändern. Und das ist, ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das an den Formulierungen dieser Abenteuer liegt oder einfach an unserer deutschen Konditionierung. Ich weiß es nicht. Da steht was geschrieben, so muss ich es machen. Es wird ja auch in moderneren Texten immer wieder betont, dass man das auch ändern kann, ne? Das wird sogar in den alten Abenteuern manchmal gesagt. Das hatte ich jetzt gerade, als ich für den Gruftschrecken-Podcast hier den Spinnenwald gelesen habe. Da steht das auch drin.
Echt?
Ja, aber das vergisst man halt beim restlichen Tonfall des Abenteuers sehr schnell wieder. Das muss ein Nachgedanke gewesen sein, das reinzuschreiben.
Es hat vielleicht im Lektorat noch jemand irgendwie beschlossen, dass das drin sein sollte. Ich kann mir vorstellen, dass das auch durchaus immer noch so ist, obwohl man ja vielen Leuten in Streams und dergleichen zuschauen kann. Weil du dabei ja nicht siehst, was sozusagen hinter dem Spielleiterschirm oder hinter der Stirn der Spielleitung passiert, was davon improvisiert ist und was nicht. Ich habe das irgendwann mal gemerkt, irgendwie, wenn ich sage, folgende Sachen waren improvisiert beim Abenteuer, und dann Leute sagen, was?
Mhm.
Und ich neige dazu, viel zu improvisieren, gerade wenn es meine eigenen Sachen sind. Und das ist halt, das steht ja nicht dran, ne? Ich meine, wir könnten so ein Icon einblenden, dies ist improvisiert, immer wenn es gerade improvisiert ist, und dann wieder ausmachen, wenn es wieder Teile aus dem Abenteuer sind.
Das wäre lehrreich, glaube ich, ja.
Ja, beziehungsweise wir reden hinterher drüber, aber es ist halt schon so, dass selbst wenn ich sehr nah an der Vorlage arbeite, trotzdem, wenn jemand sagt, ich gehe aber dahin und ich mache aber das oder sowas, dann halt sofort auch von der Seite runtergemalt wird quasi im Kopf.
Mhm.
Und dass das ein wichtiger Skill ist, glaube ich, vermitteln gar nicht so viele Leute. Weil wenn du, vielleicht sollten wir da einfach noch viel mehr zu machen, zu warum Improvisation toll und wichtig ist und wie man das machen kann. Ich meine, wir haben schon öfters gemacht, aber es gibt so viel Content da draußen mit und so machst du dein Worldbuilding und so machst du das und das und dieses, wie machst du es, wenn du einfach gar nichts vorbereitet hast, beziehungsweise wenn Dinge passieren, alle zitieren immer dieses eine Ding, was du inzwischen nicht mehr leiden kannst mit dem, der Plot lebt nicht länger als der Erstkontakt.
Ja, ja.
Ich versuche es extra anders
mit
zu formulieren.
Mit den Spielenden. Ja, ja, genau. Überlebt die erste Begegnung mit den Spielenden. Das ist Quatsch. Die allermeisten Plots überleben das, weil die meisten Spielenden tatsächlich ja auch konstruktiv spielen und ein Gespür dafür haben, in meiner Erfahrung, was die ESL eigentlich will, und nicht gegen die ESL spielen. Ja, wenn die merken, okay, die ESL will uns dahin lotsen, dann wollen die meisten dabei auch helfen. Ich habe nur ganz, ganz selten destruktive Spieler erlebt, die dann gesagt haben, nein, das mache ich jetzt nicht, mein Charakter hat keinen Grund dazu. Die meisten betreiben eigentlich schon diese positive Form des Metagamings, um da mitzumachen. Und wir haben ja tatsächlich bewusst versucht, in ein paar Let's Plays in der Worst of DSA-Reihe zu zeigen, was passiert, wenn die Spielenden, wenn die Charaktere sich nicht auf den Plot einlassen. Und Evie war die Leidtragende, die dann irgendwie trotzdem die Verschwörung von Gareth hinbiegen musste, obwohl wir viel zu dumm waren, auf den Plot einzuspringen und ganz andere Sachen gemacht haben. Und sie hat auch da wahnsinnig viel improvisiert. Das ist ja aber auch der Teil, der Spaß machen kann, wenn man sich das erstmal bewusst macht und sich das zutraut. Und dann steht ja auch oft in Abenteuern, oder in alten Abenteuern steht das, in modernen glaube ich nicht mehr, wenn die Spielenden hier das und das nicht machen, ist das Abenteuer an dieser Stelle vorbei. Das steht in alten DSA-Abenteuern auch öfter mal drin. Es tut mir leid, dass wir wieder so viel bei DSA bleiben, aber das war nun mal unser Schwerpunkt lange.
Ja, ich wollte gerade sagen, das liegt daran, dass wir vor allen Dingen DSA gespielt haben, nicht, dass andere Rollenspiele das nicht auch täten.
Kaufabenteuer vor allem gespielt. Ne? Cthulhu-Kaufabenteuer auch viele, aber da steht das halt auch selten drin. Die sind ja auch nicht so angelegt, dass man da irgendwie unbedingt einem Pfad folgen muss oder viele nicht, sondern dann ist halt das Abenteuer wirklich vorbei und die Gruppe ist tot und das ist aber dann auch der Sinn des Cthulhu-Abenteuers irgendwie gewesen. Aber ich finde es halt Quatsch zu sagen, wenn das nicht klappt, ist das Abenteuer vorbei. Natürlich kann man dann nicht als Autor unbedingt eine Alternative anbieten für jede Situation. Aber selbst bei den schlimmsten Abenteuern, die wir gespielt haben, mit den krassesten Abbruchpunkten, würde ich immer sagen, wenn die Spielenden das jetzt machen, ist es nicht vorbei, das Abenteuer. Dann beginnt einfach ein neues Abenteuer, das lose auf Ideen basiert, die vielleicht in diesem Abenteuer waren. Zum Beispiel Tal der Finsternis. Das Abenteuer, wo du 5000 Dukaten und irgendwelche Reichsinsignien in die Hand gedrückt bekommst, um die Kaiserzwillinge Geiseln auszulösen. Und dann alle sagen, hey, 5000 Dukaten und diesen ganz und den Krönungsmantel und so, der nochmal so viel wert ist, das verticken wir jetzt und hauen nach Al-Anfa ab. Und dann hatten wir kurz dieses Gedankenexperiment, was passieren würde, wenn wir das machen. Und natürlich ist dann das Abenteuer so vorbei, wie es beschrieben ist, wenn die Spielenden diesen völlig naheliegenden Gedankengang folgen und dann sich absetzen damit. Aber das ist ja auch gleichzeitig ein fantastischer Plotaufhänger für das nächste Abenteuer. Die haben gerade den Krönungsmantel geklaut. Und sie sind nicht in den Schwarzen Landen aufgekreuzt, obwohl sie da ein Date mit irgendwelchen Dämonenbeschwörern hatten. Das heißt, sowohl das Mittelreich als auch die Barbaradianer schicken ihre Kopfgeldjäger los. Dann mal viel Spaß mit euren 5000 Dukaten, mal gucken, wie weit ihr kommt. Es wird dann plötzlich ein Auf-der-Flucht-Abenteuer. Und du kannst ja trotzdem noch Versatzstücke aus dem eigentlichen Ding nehmen und gucken, ob du es wieder irgendwie hindrehst, damit es das Finale erhält, das es eigentlich haben sollte. Das ist möglich. Aber vorbei ist das Abenteuer nicht.
Mir fällt gerade was auf. Hm? Wir haben schon über 20 Minuten geredet und haben erst zwei Sünden.
Vielleicht wird das ein Mehrteiler.
Vielleicht.
Ja, mal gucken. Dann kommen wir zum nächsten, der nächsten Sünde, oder? Weil du zu der hier auch nicht viel beitragen kannst, weil du einfach dieser Sünde nicht schuldig bist.
Also als SL, ich habe manchmal dieses, wenn wir etwas spielen im Stream oder als Aufnahme, wo Leute ganz gezielt sagen, wir wollen dieses Abenteuer spielen, dass ich mir dann schwerer tue, davon abzuweichen, weil wir ja dieses Abenteuer spielen sollen. Also es auch repräsentativ sein soll für das, was dieses Abenteuer ist.
Ja.
Das hatten wir zum Beispiel beim Schwarzwald-Requiem.
Mhm.
Das kein schlechtes Abenteuer ist per se, aber schon ein bisschen sperrig und auch rote Heringe drin hat, an denen sich dann teilweise festgebissen wurde. Und dessen Ende quasi nicht aufzuhalten ist und eine sehr, sehr wenig naheliegende Lösung dafür hat, zu verhindern, dass die Welt untergeht, beziehungsweise dass zumindest die Gruppe dem Wahnsinn verfällt und es damit vorbei ist. Und da wollte ich halt eben auch relativ nah dranbleiben, weil zum Beispiel der Gunnar, der mitgespielt hat, gezielt gesagt hat, er möchte dieses Abenteuer spielen, wenn er mit uns schon
Cthulhu spielt. Wenn er sich herablässt, mit uns Cthulhu zu spielen.
Oh, ja, das hast du jetzt so formuliert. Er sagt, okay, aber wenn wir Cthulhu spielen, dann das.
Ja.
Das war mehr oder weniger die Sache. Und bei gerade relativ aktuell bei Warhammer Fantasy, bei Enemy Within, das ist eine ikonische Kampagne, dass die selber einem oft genug sagt, ändere Dinge. Und die sogar selber ja den Band 4 gänzlich neu geschrieben haben, ist eine Sache. Aber da ist schon so dieses, wie weit weiß ich denn jetzt davon ab? Und was ändere ich jetzt alles? So dass es aber noch wiedererkennbar ist als das Abenteuer, um das es geht und das wir damit auch vertreten im Grunde.
Das ist ein grundlegendes Konzept des Let's Play-Formats natürlich. Ne? Am Spieltisch werden deine Spielenden nicht diese Anspruchshaltung haben und dann kannst du auch klar vermitteln, nach der Session zumindest. Übrigens, wir sind hier sehr weit abgewichen von der Vorlage, aber es ging halt nicht anders. Und du kannst ja auch im Stream sagen, vielleicht sogar während der Session, ab diesem Moment sind wir dem Abenteuer nicht mehr treu, aber wir setzen die Prio halt darauf, dass wir flexibel auf die Wünsche der Charaktere reagieren und was die machen wollen.
Es ist eben auch, ich muss auch sagen, ich mag diese Kampagne sehr, aber sie hat den einen Fehler, dass sie durchaus erwartet, dass einerseits Leute dreckige Sachen machen, aber dass sie am Ende immer noch die Guten sind und sagen, okay, wir setzen jetzt halt auch unser Leben aufs Spiel, um eine Stadt zu retten zum Beispiel. Und dass halt eben in der Gruppe durchaus auch Charaktere sind, die sagen, nö.
Ja, jetzt sind wir aber wieder bei Designsünden. Ne? Das hatten wir ja auch in dem ersten Video schon, dass das Abenteuer nicht weiß, für was für eine Gruppe es geschrieben ist. Und da hatten wir ja das Feuers zum Beispiel als Beispiel, wo man die richtige Anteil reichstreu, fexgefällig, priorstreu den albernischen Widerständlern entgegen aufgeschlossen sein muss, damit das Abenteuer überhaupt spielbar ist. Ja, dann kommen wir doch mal lieber zur nächsten Sünde, oder? Bevor wir jetzt wieder in die Designsünden abdriften, weil die ist eigentlich auch eine Designsünde, ne? Also so halb, nämlich MacGuffins, also Artefakte, Plot-Items, immer den SCs wegnehmen und sie den NSCs in die Hand drücken, damit man die Entscheidungsgewalt darüber nicht verliert und man sie dann auch wieder den Bösewicht in die Hände spielen kann. Das ist was viele Abenteuer von vornherein so vorgeben und was viele SLs dann übernommen haben, dass den Spielern die Mündigkeit über die Plot-Items abgesprochen wird. Aber ist das so schlimm?
Es ist nervig. Es ist, wenn das, wie du sagtest, es ist eigentlich eine Designsünde in vielen Fällen. Wenn dein Plot davon abhängt, dass Gegenstand X den Spielenden gestohlen wird, aber deine Spielenden jetzt ziemlich clever sind und gute Gegenmaßnahmen treffen, dass ihnen das nicht gestohlen wird, dann musst du echt schon einiges verbiegen. Und dann ist natürlich die einfachste Methode zu sagen, ja, ihr habt das gar nicht. Wir haben uns sogar mal im Rahmen von unserer Lab-Kampagne drüber lustig gemacht, der Magier-Akademie-Kampagne, wo es darum ging, dass MacGuffin jemandem, der da war, um nach dem Rechten zu sehen, übergeben wurde, der halt einen relativ hohen Rang hat und mehr oder weniger, sobald er es hat, wird es zerstört in seiner Obhut. Und wir haben ihm sogar einen Namen gegeben, der eine Anspielung an eine Person war, die das in DSA relativ oft geschrieben hat in Abenteuer.
Das können wir jetzt ja auch sagen, das ist ja liebevoll gemeint, das ist ja eine Hommage. Ne? Der Frau, der das immer vorgeworfen wird, dass sie das öfter macht, ist Lena Falkenhagen, eine sehr geschätzte Autorin, von der ich sehr viele Sachen sehr gerne mag. Und das ist für mich der Falkenhagen-Effekt. Und deswegen hieß der auch Hagen von Falkenberg oder sowas, ne? Ja.
So hieß er. Und es hat keiner kommen sehen. Das war das Lustigste daran. Dass wir also ein Trope haben, das in DSA schon sehr, sehr ausgewalzt war, dann dem auch noch diesen augenzwinkernden Namen gegeben haben. Aber es ist ein so DSA-iger Name. Und ja, Falken und Hagen und sind so oft Bestandteile, dass das klar war, dass das niemand merkt. Aber dass sie wirklich dem das gerne in die Hand geben und dann vor ihren Augen 5 Minuten später ist das Ding kaputt und alles geht schief. Also, wer hätte denn damit rechnen können?
Ich meine, du machst das natürlich als Vorsichtsmaßnahme, damit dein Plot nicht derailt, ne? Weil du halt deine Geschichte erzählen willst. Und wenn jetzt die Bösewichter halt das Artefakt nicht kriegen vor der Endschlacht, dann können sie ihr Ritual halt nicht abhalten und dann kann das Finale nicht so stattfinden, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann hast du halt dieses Klischee nicht bedient, das du aber unbedingt bedienen wolltest. Und dann geht das Abenteuer halt nicht dramatisch aus. Das ist natürlich blöd, ne, wenn es dann halt keinen finalen Konflikt gibt, weil die Charaktere zu gut auf die MacGuffins aufgepasst haben. Das ist ein Problem, das ich auch im Lab immer wieder sehe. Ne? Also da gibt es auch keinen sinnvollen Weg drumherum, außer sich halt zu überlegen, wie kann ich einen Konflikt machen, ohne dass er an irgendwelche Plotobjekte gebunden ist. Aber das ist bei Fantasy gar nicht so einfach.
Nee, Fantasy mag schon seine MacGuffins wirklich sehr. Ich bin gerade überlegen, die Lösungen, die wir ja hatten, ich mochte es wirklich sehr, wie wir es in der Bobberath-Kampagne gemacht haben, wo in dem Abenteuer auf Maraskan vorgesehen ist, dass man eines, aber nur eines von den 3 magischen Schwertern mitnimmt. Mhm. Und also den Dämonenschwertern. Und die anderen beiden müssen ja an Generäle der gegnerischen Seite gehen. Aber bei uns haben die so, warum nur eins? Ja. Unser Auftrag war da nicht spezifisch genug, haben alle 3 eingesackt und haben es dann mit da und auch von der Insel runtergeschafft. Aber dass wir dann gesagt haben, gut, dann ändert sich jetzt die Story und das nächste Abenteuer dreht sich darum, dass tatsächlich die Bösen diese Schwerter wiederhaben wollen und dass halt eben dann demnach sich auch Angriffe und Story und sowas anders entwickelt. Okay, ich gebe zu, da waren auch die Gegenstände in den Händen von NSCs.
Ja,
und der genau. NSC ist deswegen
gestorben. Die waren nämlich in dieser Magierakademie gelagert und da sind die dann eingebrochen. Ja, oh, also es war eigentlich genau das, was wir gerade gesagt haben.
Wir haben voll gesündigt, aber ich finde auf eine gute Weise.
Natürlich wird es dadurch entkräftet, dass die NSCs, die das gestohlen haben, dann wieder SCs waren, weil wir ja auch die böse Seite bespielt haben. Das kann sich aber halt nicht jede Gruppe leisten. Natürlich könnte man das umgehen, indem man sagt bei so einer Kampagne, dass die Spielenden nicht nur ihre Helden spielen, sondern halt auch die Bösewichter. Und damit ist es halt nicht so ein Schlag vor den Kopf, wenn die MacGuffins entwendet werden. Und das wird aber nicht jede Gruppe wollen. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich darauf wirklich jeder einlässt. Also es ist ein Problem, das man nur durch modernere Plots lösen kann. Aber da ist halt auch, da diese MacGuffins ja oft auch Symbole sind für irgendwas, was eher so innere Konflikte sind, Und Willenskraft etwas ist, was man nicht wirklich abbilden kann in so einer Spielmechanik. Ja, also in einem Anime würde so ein Konflikt ja halt dann halt darüber gelöst, dass jemand plötzlich mehr Willenskraft hat als der andere und sich ganz arg anstrengt und dann plötzlich innere Kräfte entfaltet.
Oder durch die Macht der Freundschaft.
Oder die Macht der Freundschaft, genau. Oder ein Dance Battle, ne, das geht auch. Und plus den MacGuffin. Aber ja, das sind abstrakte Dinge, die in einem Film funktionieren. Aber in einem Spiel halt nicht. Da ist der Gegenstand, vor allem in einem Computerspiel vielleicht eher, wo du halt dann tatsächlich Dinge freischalten kannst. Und es ist schwierig jetzt im Pen Paper zu sagen, und damit der Endkampf funktioniert, müsst ihr halt die Kraft der Freundschaft freischalten. Hier ist der Skill Kraft der Freundschaft, könnt ihr jetzt einen Haken machen im Charakterbogen und jetzt könnt ihr es dem Gegner zeigen. Wirkt auch irgendwie bemüht.
Ja, das können wir machen. Finden wir irgendwann mal.
Probieren wir irgendwann, ja.
Ich bin gerade überlegen, wie man es anders machen kann oder sowas. Und ich denke dann immer so, warum sind die Bösen eigentlich so nett oder so unfähig oder sowas? Wenn ich wüsste, jemand hat den MacGuffin gestohlen, den ich brauche für mein böses Ritual und diese Personen haben aber auch gute Sicherheitsvorkehrungen und vielleicht komme ich da mit meinen nicht gerade nicht ausreichenden Truppen hier im Ort da nicht dran, dann würde ich halt einfach irgendwelche niedlichen Kinder oder süße Tierbabys als Geisel nehmen und sagen, alle 5 Minuten töte ich eins davon, bis der MacGuffin wieder hier ist.
Ja, das ist eine gute Idee, aber dann nehmen wir noch mal die letzte Sünde, die hier steht, vorweg, nämlich Trigger-Themen ignorieren. Wenn die ESL weiß, was dich triggert, oder triggern ist natürlich ein Begriff, den wir nicht inflationär benutzen sollten, was dich stört, was dich nervt oder was dich halt tatsächlich wirklich triggert, je nachdem, und es trotzdem bringt, zum Beispiel eine Spinnenphobie oder Gewalt gegen Kinder. Ja, wenn DSL weiß, meine Spielen, und die meisten mögen das nicht, mögen keine Gewalt gegen Kinder, dann ist es halt ein bisschen entweder dreckig oder zahnlos, wenn der NSD-Bösewicht androht, ein Kind umzubringen, wenn ihr vorher ausgemacht habt, dass es keine Gewalt gegen Kinder geben wird. Dann weißt du, entweder wird DSL jetzt gleich diesem Gruppenvertrag widersprechen und dann gehe ich, ja, oder das ist eine leere Drohung. Ja. Und allein die Drohung ist ja schon vielleicht ein Problem.
Ja, das ist eine Sache, das Wort Triggern wird inflationär benutzt. Das ist ja inzwischen alles, was mich nervt oder so, kann da drunter fallen. Und ich finde, Dinge zu machen, die Spielenden nerven, finde ich, ist auch etwas, was man vermeiden sollte. Weil es geht ja darum, dass man Spaß hat. Also sowohl das umgangssprachliche Triggern als auch das reale psychologische Triggern von einer Panikreaktion oder Ähnlichem sollte man vermeiden. Idealerweise, indem man vorher drüber spricht. Und dann hat man sich auch dran zu halten. Und wenn man dann dagegen verstößt, das ist natürlich mehr als eine Sünde. Das ist eine Todsünde, finde ich dann.
Okay, ja, deswegen steht es auch als letztes in der Liste. Ich habe es jetzt vorgezogen, weil es gerade passte.
Jetzt muss man dazu sagen, dass früher, an und dazu mal, also wir spielen ja beide schon länger, das kein Thema war.
Nee.
Da waren sowas wie Sicherheitsvorkehrungen oder Gruppenverträge oder überhaupt Absprachen, welche Themen okay sind oder sowas, sind die Leute nicht drauf gekommen. Sondern wir haben dann alle irgendwie auch, der unausgesprochene Vertrag war sozusagen, wenn du kneifst, bist du uncool.
Mhm.
Und es sind auch teilweise echt unschöne Szenen angespielt worden von Spielleitungen. Jetzt muss ich, glaube ich, eine Triggerwarnung nennen für, vielleicht, ich muss sie nicht genauer ausführen, aber es gab halt zum Beispiel eine Albtraumszene, die halt wirklich an die Grenze ging, die also Sex und Tod und so miteinander verbunden hat und ohne dass das vorher irgendwie angesprochen oder abgesprochen war.
Das war auch DSA, nehme ich an, oder was?
Nee, das war ein selbstgeschriebenes System.
Ah, okay.
Das war mir ziemlich unangenehm. Ich habe persönlich eine irrsinnige Abneigung dagegen, wenn meine Charaktere gefangen genommen werden im Rahmen des Plots oder wenn meine Charaktere gefoltert werden, beziehungsweise beides. Und das passiert immer wieder, weil es so ein beliebtes Trope ist. Und inzwischen sage ich, ja, ich verstehe das, wenn ihr das einbauen wollt, aber ich wüsste das gerne vorher Bescheid. Dann kann ich mich darauf einstellen.
Mhm.
Und das ist jetzt nichts, was tatsächlich ein harter Trigger ist, also wo es mir so richtig schlecht damit geht, aber es ist instant jeder Spaß am Spiel bei mir vorbei.
Es tut mir leid.
Sagt er, weil er das nämlich auch schon gemacht hat.
Im Lab sogar, ja. Aber es war eine lustige Szene. Also es ging um eine Gefangennahme. Ne? Sie wurde, ihr Charakter wurde mit allen anderen SCs für eine halbe Stunde in einen Kerker gesperrt und musste dann einen NSC fernsteuern, der unglaublich dumm war, aber sehr mächtig. Und das war die Endschlacht auf dieser Con, mehr oder weniger, weil dann mussten sie dem halt genau erklären, welchen Gegenstand er wo holen muss, so ferngesteuert, wie mit Point-and-Click-Adventure. Und wen er dann mit dem Gegenstand zu bekämpfen hat und kam dann halt raus und er hatte halt alle Bösewichter erschlagen und hatte nicht ganz verstanden, was er da gemacht hat. Und ihr habt euch, glaube ich, schon sehr amüsiert über die Szene.
Ja, die anderen auch. Ich nicht. Erstens eben wegen der Sache mit der Gefangennahme und zweitens, weil ich die Szene ja schon kannte, weil wir sie vorher gemeinsam geschrieben haben.
Das war ja eh das Problem. Du warst ja in dieser Kampagne nicht so wirklich reiner SC. Leider. Aber gut, lange her. Würden wir heute wahrscheinlich auch anders lösen. Aber dann sind wir aber auch bei einem anderen Thema, das da reinspielt, nämlich der Gruppenvertrag und gegen den Gruppenvertrag spielen. Das ist ja im Grunde das Gleiche wie Trigger-Themen ignorieren.
Also, ja, im Gruppenvertrag können ja noch mehr Sachen stehen.
Ja, ja, klar. Aber was kann denn da drin stehen? Also wir hatten früher auch keinen, weil wir uns solche Themen halt, wie du eben schon sagtest, egal waren. Wir haben halt geguckt, was passiert. Wir waren auch zu jung, um darüber nachzudenken am Anfang. Und ich glaube, wenn wir fest so X-Karten gespielt hätten und ich mir überlegt hätte, was ich nicht haben will, hätten wir die allermeisten der DSA-Abenteuer damals gar nicht spielen können. Alle, die mit ihr fangt, ihr werdet direkt am Anfang gefangen genommen und als Sklaven verkauft. Und alle Abenteuer, die irgendwie sexuelle Belästigung der Charaktere beinhalten, die wären dann schon raus gewesen. Das sind nämlich echt viele von diesen alten DSA-Abenteuer.
Du machst es auch nicht, wenn deine Charaktere gefangen genommen werden?
Sagen wir so. Ich find's ab und zu mal witzig, aber wenn du innerhalb von 3 Jahren DSA-Karriere 5 Abenteuer spielst, die damit anfangen, weil sehr, sehr viele alte Abenteuer das drin haben, und dann haben DSA-Abenteuer, und wir sind wieder bei DSA, sorry, ja auch oft sexuelle Gewalt drin tatsächlich, weil Sex so ein wichtiges Thema ist in Aventurien, verglichen mit anderen Rollenspielen, und halt es ja sogar einen Erzdämon für sexuelle Gewalt gibt, der ein eigenes Reich hatte auf diesem Kontinent zwischendurch. Also das ist ein im System eingebautes Motiv, dass das Teil dieser Spielwelt ist und dass du auch aktiv bekämpfen musst, was ja auch gut ist. Aber ich denke schon, dass eine Menge Leute damit ein Problem haben dürften.
Ja, das ist auch ein Part von Aventurien, auf den ich nie Lust hatte, damit zu spielen, um ehrlich zu sein.
Aber gut, was ist in dem Gruppenvertrag? Was kann da noch drinstehen, was man nicht beachten kann?
Also da können auch so Sachen drinstehen wie, wie sehr spielen wir miteinander, wie sehr spielen wir gegeneinander, wie gehen wir mit Dingen um, wie jemand ist nicht da, spielen wir den Charakter dann weiter als NSC oder ist der einfach dann nicht da? Da sind eben auch einfach solche Regelungen drin für mich.
Mhm.
Also ich war noch nie in einer Gruppe, die wirklich einen geschriebenen Gruppenvertrag hatte, aber das ist in dem Fall ja eher so ein Begriff für, man hat das einmal geklärt und hat das miteinander abgemacht. Und deswegen, das sind so Sachen, worauf haben wir Lust, worauf haben wir keine Lust und wie machen wir ein paar organisatorische Dinge und ein paar problemlösungstechnische Dinge, wie eben, was machen wir, wenn Leute nicht da sind oder mit wie vielen spielen wir noch oder wessen Gründe, dass wir bei der Person zu Hause spielen müssen, wiegen schwerer als die anderen Leute, so ungefähr.
Ich fände für so einen Gruppenvertrag auch wichtig, die Detailfülle zu klären. Also wie detailliert spielen wir? Zum Beispiel bin ich kein Fan davon, stundenlangen Einkauf auszuspielen. Da habe ich keinen Spaß dran. Ich war aber schon in Gruppen, wo den ganzen Abend nichts anderes gemacht wurde. Und ich finde, wenn man im Gruppenvertrag schreibt, ein Einkauf darf nur eine halbe Stunde gehen, ja, und dann soll er halt notfalls nicht im Detail ausgespielt werden. Dann wieder die Immersion, ne? Oder Kämpfe, ja. Wenn Kämpfe zu lange dauern, weil wir unbedingt alle Regeln nachschlagen müssen, ist es vielleicht vorzuziehen zu sagen, okay, der Kampf wird jetzt gehandwedelt, bevor wir den ganzen Abend nichts anderes machen, als diesen einen Kampf auszuspielen. Das sind so Dinge, die ich gerne festhalten würde, dass ich dann sagen kann, hier im Gruppenvertrag steht, wir kämpfen jetzt seit 3 Stunden gegen diese 2 Orks, hier im Gruppenvertrag steht, dass ab einem bestimmten Punkt wir sowas kurz fassen können. Können wir das jetzt bitte machen? Weil das sind so meine schlimmsten Rollenspiel-Sessions gewesen, wo ich mich zu Tode gelangweilt habe, weil wir eben entweder ewig angekauft haben und meistens hat er nur ein oder 2 Charaktere haben angekauft, der Rest saß daneben. Oder halt einen ewig langen Kampf, der nirgendwo hingeführt hat. mit DSA 4-Regeln damals natürlich, die halt noch keiner kannte. Schlimm. Aber ja, das ist natürlich, gegen den Gruppenvertrag spielen ist ein weites Feld, da kann man.
Und es ist nicht nur eine SL-Sünde, das können auch die Mitspielenden.
Genau, klar, natürlich. Aber es ist natürlich am schlimmsten, wenn DSL dem Gruppenvertrag widerspricht, weil die Spielenden Vertrauen in DSL legen. Wir haben was ausgemacht, du setzt es um. Ja, also sie hat ja am meisten Macht, DSL. Das heißt, wenn sie dann diesen Vertrag bricht, ist es eine schlimmere Sünde, würde ich sagen.
Ich sehe hier ein paar Punkte unter den Spielleitersünden, die große Überlappung haben. Da steht zum Beispiel, SCs demütigen gegen die spielenden Spielen, sie auslachen und unten SC, blablabla,
den SCs einen reinwürgen wollen. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir diese Liste gemacht haben und sie dann nochmal im Team sozusagen haben rumgehen lassen, wurden nochmal ein paar Anekdoten geteilt und eigentlich ja, fallen die uns die gleichen Unterpunkte. Was hast du denn solche Erfahrungen gemacht? Wurdest du gedemütigt von Spielleitungen? Hast du das Gefühl gehabt, dass jemand seine Machtfantasien auslebt, indem er dir zeigt, guck mal, ich sitze am längeren Hebel als Spielleitung und du hast hier gar nichts zu sagen?
Also es gab so Momente, wo einfach jeder Moment, wo ein Charakter vielleicht mal hätte irgendwie was Tolles erleben können oder so, untergraben wurde von Spielleitungen. Und es, wo irgendwie, wenn ein Charakter versucht hat, mal einen Moment Ruhe zu finden oder so, dann hahaha, und jetzt kommen aber Leute vorbei und nerven dich. Und das Kind, das du halb adoptiert hast, das hat Pferdescheiße mit ins Bad gebracht und schmiert sich das jetzt in die Haare. Und jetzt passiert reales Beispiel. Und dies und das und jenes. Und dass halt lauter Dinge nur passieren in Szenen, einfach um mich als Person und meinen Charakter zu nerven, beide. Obwohl ich einfach nur sagen wollte, und jetzt nimmt sie abends ein Bad und entspannt sich. Solche Sachen. Oder dass halt, wenn man irgendwas ausprobiert und versucht, was Cooles zu machen, das dann auf die erbärmlichste Art und Weise schief geht und dann sowohl die Spielleitung als auch die NSCs einen auslachen dafür.
Wow.
Jupp.
Das sind so, glaube ich, die SLs, für die solche Player-Empowerment-Regeln wie in Fate dann geschrieben wurden, ne? die man eigentlich gar nicht so kennt. Aber irgendwo laufen sie rum, du bist ihnen begegnet, es tut mir sehr leid. Ich hatte solche Erfahrungen nicht. Aber ich habe immer wieder von SLs gehört, die sich so benehmen. Also die das wirklich nicht sehen, als sie sind ein Performer, ein Dienstleister, ja, die eine gute Show bieten wollen, sondern die wirklich SL sind, um zu zeigen, ich habe hier das Sagen, ihr seid meiner Willkür ausgeliefert. Und wenn ich will, dann trifft euch der Blitz beim Scheißen. Und ihr könnt nach Hause gehen und euren Charakterbogen zerreiß ich dann und esse ihn.
Ja, so ungefähr. Also ich glaube, fast alle von den SL-Sünden leiten sich genau aus diesem Phänomen ab.
Der Machtfantasie?
Ja, der Machtfantasie. Mhm. Der Kontrolle über die Welt und darüber, was die anderen machen und sie klein zu halten. Was übrigens mit manchen Regelwerken halt leichter ist als mit anderen. Und ich erinnere mich, dass die gleiche Person, die das relativ konsequent bei DSA gemacht hat, dann irgendwann auch Shadowrun geleitet hat und dann mich gefragt hat, sag mal, was kann ich eigentlich machen, um meinen Mitspielenden mal einen Dämpfer zu versetzen, weil die sind so mächtig geworden, weil die Power-Level bei Shadowrun ganz anders aussehen. Und da halt dann ganz schnell so eine Aufrüstungsspirale passieren kann.
Ja.
Aber DSA ist halt etwas, wo die Charaktere, selbst wenn sie gut sind in dem, was sie machen, immer noch eine horrende Chance haben zu versagen.
Und Warhammer doch auch, oder?
Warhammer auch, ja. Aber nicht ganz so arg. Ja. Also zumindest beim der heutigen Version von Warhammer, bei der aktuellen. Also dieses. Und da spielt auch das nächste mit rein, finde ich. Nämlich, dass man dann als Hebel, um die Leute klein zu halten, seine eigenen NSCs benutzt. Aha. Und die richtig geil findet. Ist und so toll findet.
Etwas, das auch immer wieder zitiert wird, was wir auch in den Labsünden hatten. Ne? Also wenn die SL oder wenn die NSCs in den Mittelpunkt gerückt werden, statt der SCs. Das ist eine ganz schlimme Sache. Und das kann man auch gar nicht oft genug sagen. Es geht nicht um die NSCs, es geht nicht um eure Geschichte. Es geht darum, dass die Spielenden eine gute Zeit haben und dass ihre Charaktere glänzen können. Es ist absolut. es ist eben der God-Mode, ne? Wenn du sagst, aber mein NSC, der alle Werte doppelt so gut hat wie du, der schlägt jetzt den Endgegner und dann lacht er dich aus und kackt dir ins Gesicht. Ja, das ist halt, das kann ein Dreijähriger sagen. Mhm. Es ist absolut nichts dabei, sich sowas auszudenken.
Und wenn du dann auf Wahrnehmung würfelst, siehst du, dass er wirklich tatsächlich genau. So gut aussehend ist.
Das hat Steffen hervorragend gemacht in diesem Einspieler.
Also ich hatte da Beispiele für Gegenspielercharaktere, die halt einfach wirklich nicht gestorben sind. Und die waren auch nicht besonders cool. Aber also es war nicht so, als hätte ihr Job nicht von jemand anders übernehmen werden können. Aber dass dann alle Regeln gebeugt wurden und dass es halt unmöglich war, diese Charaktere, auf die wir alle keine Lust hatten, irgendwie loszuwerden und dass die immer wieder auftauchen und einen immer wieder piesacken. Oder lange Gespräche zwischen mehreren NSCs, wo wir alle da sitzen und zuhören. Und ich hatte das einmal selber als SL, dass es irgendwie eine Szene gab, wo relativ viele NSCs waren und die sich dann teilweise auch untereinander unterhalten haben. Und als ich dann feststellte, ich muss halt sozusagen, ich habe dann irgendwann gesagt, wenn ich diesen Würfel hochhalte, spricht Person A und wenn ich diesen Würfel hochhalte, spricht Person B oder so etwas. Aber das war dann auch so der Punkt, wo mir klar wurde, ich habe da selber keinen Bock drauf. Mhm. Das ist doof und anstrengend und ich komme hier vor wie ein Puppenspieler. So, ich halte jetzt den einen Kasperle hoch und jetzt den anderen.
Ja.
Und es
also außer du hast wirklich Muppets, ne? Also du hast
dann zwei. Dann wäre super. Ja, dann wäre es wieder vollkommen anders. Ja, kein No Notes, 10 out of 10. Aber aber seitdem ist es so, egal wie ich die Logik des Gesprächs beugen muss. Aber wenn es irgendwie Sinn macht, reden die NSCs mit den SCs und nicht miteinander.
Das ist für mich auch ein brutaler Abturner, wenn die SL sich mit sich selber unterhält. Egal, wie die Umstände sind, es ist oder was das System ist. Ob das jetzt Leute sind, sich in der Taverne unterhalten mit der Schankmark, die NSCs sind. Oder ob das jetzt irgendwelche Leute in einem Dorf sind, wo du ermittelst. Und du kannst halt das Gespräch belauschen. Ja, okay, das ist eine Szene, die legitim ist. Aber dann würde ich halt nicht das Gespräch ausspielen, sondern würde ich sagen, was der Charakter hört, wenn er das Gespräch belauscht. Um das abzukürzen. Weil es halt auch irgendwie ein bisschen cringy ist, oder? So dieses mit sich selbst spielen. Das macht man nicht. Wird man blind von.
Aber das auf jeden Fall nicht, wenn Leute zuschauen.
Kurz Haare auf dem SL-Schirm.
Man macht das nicht mit Leuten, die zuschauen, die man nicht vorgewarnt hat. So. Und ja, also es gibt manchmal irgendwie vielleicht eine Szene, in der es halt einfach passiert oder wo man es nicht gut vermeiden kann, aber dann hält man es halt kurz. Ja, und wenn so Sachen sind, dass irgendwie gerade eine Szene beendet wird und dann Leute sich unterhalten, dann spreche ich aber nur die eine Person und sage, ihr kriegt irgendwie das, was die andere Person nicht gesagt hat, nicht so ganz mit, außer dass es offensichtlich um folgendes Thema geht. Und dann antwortet die andere und dann ist die Szene vorbei. Die eine Person geht weg und die andere dreht sich um und schaut die Spielenden an und fragt, was macht ihr eigentlich hier?
Ungefähr. Aber natürlich auch nur, wenn es um Informationsvermittlung geht und nicht um Ambiente oder so, ne? Um irgendwie Tavernenatmosphäre auszustrahlen. Nee.
Nee, da ist weniger mehr an wörtlicher Rede. Wenn es irgendwie machen kann. Zumindest meinem Geschmack nach. Das hier ist ja alles nur rein subjektiv.
Ja, absolut. Das ist jetzt, alles, was wir sagen, ist jetzt nicht irgendwie eine Regel, die in Stein gemeißelt ist, die ihr gefälligst zu befolgen habt. Das sind unsere Vorschläge für SL-Sünden.
Sagen wir bei 50 Minuten.
Ja, aber wir haben ja am Anfang gesagt, dass das hier Vorschläge sind, die wir sammeln. Ne? Also. Und sind das die gleichen Leute, die ihre NSCs in den Vordergrund stellen, die dann wiederum die Spielenden für Engagement bestrafen? Es gibt ja auch die SL, die ihre Spielenden bremsen möchte. Und wenn da jemand vorprescht und sagt, ich möchte jetzt das und das Rätsel lösen oder ich möchte mit dem und dem reden und dann erstmal diese Person, ja, deren Dämpfer verpassen.
Nicht zwingend. Also ich würde sagen, dass NSCs unterhalten sich miteinander, ist eine von den Sünden, die nicht zwingend aus dem Kontrollwahn herauskommen, sondern das ist dann eher es gibt ja auch die Typspielleitung, die überzeugt ist, dass man eine geile Show macht und deswegen alle bitte daran teilhaben sollen, eben auch an der Unterhaltung mit sich selbst. Und das ist noch ein bisschen eine andere Richtung. Stimmt. Die finde ich weniger ätzend, muss ich auch ehrlich sagen, als die Kontrolltypen. Und die, nee, ihr könnt das jetzt noch nicht machen und ständig einen Dämpfer versetzen, das ist der Kontrolltyp, finde ich. Und das sind auch die mit übermächtigen NSCs. die entweder nicht zu töten sind oder die statt den Spielenden den Plot lösen. Und da geht das eher Hand in Hand.
Ich finde es halt ganz wichtig, dass man als SL nicht nur versucht, den Plot voranzubringen und seine Visionen rüberzubringen und die Welt lebendig zu machen, sondern auch immer im Auge behält, wie kommt das beim Publikum an? Und da musst du einen Fühler für haben, da musst du Menschenkenntnis besitzen, da musst du empathisch sein. Also Empathie ist ja der wichtigste SL-Skill auf jeden Fall. Und ich habe jetzt schon lange nicht mehr geleitet am Tisch, aber immer, wenn ich früher da saß und das Gefühl hatte, dass einer von den Leuten sich nicht so wirklich abgeholt fühlt, habe ich halt versucht, das zu ändern. Habe ich gesagt, warum spreche ich diese Figur und diese Person nicht an? Vielleicht habe ich sie auch in der Pause mal zur Seite genommen und gefragt, gefällt's dir? Kann ich was machen, um deinen Charakter irgendwie zu fördern? Oder warum beteiligst du dich gerade nicht? Ja, und oft waren das dann halt auch Leute, die einfach gerne dabei sitzen. Es ist nicht immer so, dass die Leute immer ganz vorne mit dabei sein wollen. Die wollen einfach nur vielleicht unter Freunden sitzen und halt ein bisschen passiver teilnehmen und ab und zu mal würfeln. Das reicht für viele. Oder sie nebenbei wird halt was gezeichnet. Das hilft ja auch vielen Leuten, besser zuzuhören. Das
ja, ist mir auch, zum Beispiel.
Ist ganz auch völlig okay. Aber da muss man halt auch checken, ob die eigene Wahrnehmung mit dem übereinstimmt, wie es die anderen Leute am Tisch eben empfinden. Aber erstmal bin ich verunsichert, wenn jemand ruhiger wird, ne? Und das Spielangebot nicht so richtig annimmt. Und ich versuche dann halt immer andere Wege zu gehen, um alle anzusprechen, die Screentime gleichmäßig zu verteilen, dass jeder mal seinen Moment hat. Da sollte der Plot eigentlich auch schon helfen, dass man einen Plot hat oder ihn anpasst auf die Gruppe, damit jeder halt seine Szene hat, wo mal gekämpft werden kann und mal ein Rätsel gelöst werden kann und mal Interaktion mit anderen NSCs, mit anderen NSCs stattfindet.
Ja, Nico betrachtet uns alle als NSCs.
Ja, das ist wie bei Christopher Nolan, der alle seine Schauspieler wie Props betrachtet, genau.
Echt? Okay.
Und was natürlich ein ganz großes Problem ist, wenn man es irgendwie aus Versehen schafft, einen Charakter direkt aus dem Spiel zu kegeln, indem man zum Beispiel in der ersten Kampfrunde seinen Charakter tötet, ja, oder bewusstlos schlägt. Und dann geht der Kampf nochmal 3 Stunden und da sitzt einer dann dabei und langweilt sich zu Tode, weil er nichts machen kann. Dann, was machst du dann?
Ja, das ist halt eben manchmal passiert, dass wenn man die Regeln benutzt, her. Aber dann hält man den Rest des Kampfes kurz.
Ja.
Also wenn jemand relativ früh aus Versehen durch sehr, sehr glückliches Würfeln raus ist, dann versucht man den Rest des Kampfes kurz zu halten. Beziehungsweise, mir wird ja durchaus auch mal gesagt, ich spiele dann Gegner, Kreaturen nicht effektiv oder so etwas. Ja, weil sie erst auf Person A hauen, aber wenn ich merke, da ist dann jetzt echt zu viel Schaden gelandet, dann schlagen sie auch mal nach Person B und verteile das.
Ja, weil du spielst ja nicht gegen die Spieler.
Ja, weil ich ja möchte, dass die alle noch irgendwas machen können in dieser Begegnung.
Da kommen wir natürlich jetzt in die grundlegenden Philosophien rein, ob man mit oder gegen die Spielenden spielt.
Das oder ist, ob das, man eine neutrale Maschine ist, die einfach die Regeln umsetzt.
Das können wir natürlich nachher nochmal oder im nächsten Video nochmal besprechen. Aber eigentlich, also zumindest wenn wir es hier für die Show machen, wir wollen eine Show abliefern, wir wollen die Leute unterhalten, dann wollen wir mit denen spielen. Das heißt nicht, wir spielen den Kampf, damit die besiegt werden, sondern wir kämpfen den Kampf, sodass es sich anfühlt, als wäre eine Herausforderung. Und dann wird halt nicht alles ausgenutzt vielleicht, was die Gegner können. Und halt auch, um den Kampf kurz zu halten, falls jemand schon am Boden ist. Ivy hat mir das vor einer Weile erzählt, deswegen steht es auch da drin, dass sie das genauso hatte. Sie hat eine D&D-Gruppe, eine private. Und sie hat sich darauf gefreut auf die Runde. Und sie fing direkt mit einem Kampf an. Und sie ist direkt in der ersten Runde gestorben. Und dann haben sie den ganzen Abend nur diesen Kampf gespielt und sie hat nichts machen können.
Oh, wow.
Und die SL hat das offenbar nicht gemerkt, dass es ein Problem ist. Und da frage ich mich, wie stumpf musst du sein, wenn du jemanden sitzen hast, den du selber gerade rausgekegelt hast, für den ganzen Abend, die Person ist gezwungen, weiter da zu sitzen, weil sie ja glaubt, dass vielleicht es weitergeht, tut's aber nicht, weil nur der Kampf gespielt wird. Da musst du dir doch irgendwas überlegen, entweder brichst du den Kampf ab, es kommen NSCs und schleifen die verwundete Person raus oder heilen die wieder oder bringen sie irgendwie auf die Beine oder du sagst zu ihr, offscreen sozusagen, also nimmst sie in die Küche mit oder so, Entschuldigung, der Kampf geht jetzt noch 3 Stunden, weil es ist halt ein mega krasser Gegner. Willst du so lange vielleicht diesen NSC spielen? Oder spielen wir doch mal eine Traumsequenz aus mit dir, während du bewusstlos bist? Oder was weiß ich? Oder ich hau halt alle anderen auch um. Und dann geht die Szene halt weiter, wie sie wieder erwachen aus dem Koma 10 Jahre später oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht eine Figur komplett rauskegeln und mit den anderen weiterspielen, als wäre nichts gewesen. Das ist ganz furchtbar.
Ja, das ist schon ziemlich kacke. Oder auch, dass wenn Leute, also wenn Split the Party passiert, ja, stundenlang nur den einen Strang spielen.
Nein.
Wollen die anderen abwarten. Am besten, wenn es sogar eine Person ist, die den Alleingang macht. Das hatte ich auch mal, dass wir irgendwie, das war ein Science-Fiction-Setting. Und dann hat ein Charakter war auf Infiltration und sowas spezialisiert und sagte, so, und ich will jetzt aber, dass die Information aus der Datenbank verschwindet und ich habe dafür einen Plan. Und dann wurden 1,5 Stunden nur 1:1 die Spielleitung mit dieser Person gespielt, wie sie sich da reinschleicht und Leute umbringt und an den Mainframe rankommt und dann...
1,5 Stunden?
Ja. Und der Rest von uns, wir gingen raus, wir haben uns über andere Dinge unterhalten. Irgendwann kam eine von den anderen Spielerinnen zu mir, stellte sich neben mich, so als würde sie irgendwie sich über das Wett unterhalten. So. Ich habe mal hingeguckt und ich habe festgestellt, meine Güte, der mogelt aber ganz schön krass. Das war
halt immer, der Spieler?
Ja. Okay. Ja, das war also nicht nur, dass 1,5 Stunden lang die SL nur mit dieser einen Person gespielt hat, was ich schon ziemlich krass finde. Und das wurde in dieser Runde aber erwartet, dass man das dann halt mitträgt, sowas. Und sondern dass es halt eben auch alles vollkommen gegen das System, mit dem wir gespielt haben, waren am Ende. Also, dass diese Person eine One-Person-Show hingelegt hat, die halt auch eigentlich nicht funktioniert hätte.
Mhm.
Und wo wir, also es war auf so vielen Ebenen, wir dann hinterher so, ja, wir sind alle überflüssig.
Toll.
Niemand von uns wurde gebraucht für diesen Auftrag offensichtlich. Und ja, ich war besonders genervt, weil vor allen Dingen war mein Charakter vorher der Nahkampf-Spezialist. Und dann kam dieser neue Charakter, der Stealth und Nahkampf und Hacking alles konnte. Mhm. Und der Rest der Gruppe so, haben wir noch andere Hobbys, mit denen wir punkten können?
Wir haben auch schon Material für das nächste Video, dann für die SC-Sünden offensichtlich. Ja. Ne? Aber gut, haben wir eh schon jede Menge.
In 25 Jahren hat sich viel Frust aufgebaut.
Ich merke das gerade. Ist gut, dass wir darüber sprechen, weil das ist ein bisschen therapeutisch auch für dich.
Ja, tatsächlich.
Ich habe ja tatsächlich auch, wenn wir Frostmaiden spielen, wo ich den Druiden spiele, der immer vorerkundet als Nagetier, habe ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich 10 Minuten brauche, um die Burg auszukundschaften. Ich reiche das immer so schnell wie möglich runter, weil ich mich wirklich schlecht fühle, wenn ich erstmal nur ganz allein den Fokus habe. Wobei die Figur eigentlich nicht so sehr im Mittelpunkt steht, dieser Kampagne. Das sind ja eher die Magier oder der Bade oder keine Ahnung. Also ich möchte jedenfalls nicht die Hauptfigur sein, unbedingt in deiner Kampagne. Aber wenn ich das selber als SL mache, dann sind 10 Minuten auch so das Fenster, wo ich sage, jetzt wechsle ich die Perspektive.
Ja.
Und möglichst halt immer an einem Punkt, wo die Spannung groß ist. Ne? Also ab dem Moment, wenn sich jemand reinschleicht, kurz davor ist, enttarnt zu werden. Und dann soll er jetzt die Probe oder sie die Probe würfeln, ob sie sich nochmal verstecken kann. Bevor wir klären, ob sie erfolgreich ist, wird gewechselt.
Ja.
Damit die Person dann auch 10 Minuten wirklich Nägelkauend da sitzt und nicht gelangweilt da sitzt.
Ausnahme war die Borberat-Kampagne, wo wir teilweise im Finale dann Phasen hatten, wo Leute eine halbe Stunde oder länger.
Das waren 12 Leute.
Ja, erstens waren das 12 Leute und zweitens, wir haben allen vorher gesagt, dass das passieren wird.
Genau, weil wir ja auch 4 Stunden gespielt haben oder sowas, was mega lang ist für unsere Let's Play-Stream-Verhältnisse. Ist nicht lang natürlich für eine normale Session.
Ich war so durch.
Aber 4 Stunden im Stream, wo du ja wirklich die ganze Zeit 100% Performance gibst.
Das sind mehr als acht Stunden.
Da gibt es ja keine Klopausen, keine Essenspausen, keinen Smalltalk zwischendurch. Es ist alles komplett in time sozusagen. Das ist andere Zeit als am Spieltisch ohne Kamera, natürlich. Also ja, aus den Augen verlieren, ob die SCs Spaß haben, ist eigentlich die allergrößte Sünde. Und wenn man sie so offensichtlich aus den Augen verliert, dass man sie einfach ignoriert, dass sie überhaupt noch da sind, dass man nur sich auf einen Spielenden fokussiert, das ist halt echt, echt übel.
Was haben wir denn noch? Wir haben viele jetzt auch miteinander vermischt und sind nicht der Reihe nach vorgegangen, aber da steht noch, NSCs sind dumme, veraltete Klischees.
Ja, das ist natürlich auch etwas, was mit der Erfahrung als SL kommt, dass du erstmal anfängst mit den Basics, da sind Klischees völlig in Ordnung, ne? Wenn, keine Ahnung, jeder Zauberer verwirrt ist und jeder Ork blutrünstig und jede Schankmagd einen tiefen Ausschnitt hat und mit den Helden flirtet, das ist okay, wenn man die ersten paar Sessions leitet, ne? Und irgendwann wird das natürlich jeder Spielgruppe ein bisschen zu doof, würde ich mal sagen. Und dann wäre es schön, wenn man das ein bisschen bricht. Dann ist halt die Schankmagd verwirrt und der Magier hat einen tiefen Ausschnitt und flirtet mit den Helden. Das ist auch völlig in Ordnung.
Ja.
Und mir fallen sofort Beispiele aus DSA ein, wo es für diesen Magier mit dem tiefen Ausschnitt, der mit den Helden flirtet.
Meinst du Tali sind von Bob?
Ja, natürlich.
Ich habe ihn dann auch noch auf Droge gespielt.
Ja, das ist so ein bisschen Johnny Depp in From Hell, nicht? Ich dachte, das wäre so ein bisschen die Vorlage gewesen.
Nicht bewusst, wenn dann. Aber ja, junger, wollte ich sagen. Junger Johnny Depp wäre keine schlechte Besetzung gewesen.
Aber Klischees sind immer problematisch, sofern man sie halt überstrapaziert. Ne? Ich finde sie wichtige Tools, wie gesagt, um so am Anfang eine Grundlage zu schaffen, aber dann muss man sie irgendwann noch brechen.
Und es ist halt wenn, vor allen Dingen, wenn man mit derselben Runde schon fünfmal das Gleiche hatte.
Ja.
Es kann, manche Dinge werden zum Running Gag, ja, vielleicht sind alle Schankwirte in deiner Welt mehr oder weniger gleich, dann kann das auch lustig sein. Aber da gehört auch Fingerspitzengefühl dazu, ob das ein Running Gag ist oder ob du die Leute nur damit nervst.
Genau.
Und es langweilig ist.
Was ist, wenn du die SCs zwingst oder die Spielenden zwingst, die Regeln zu kennen und sie bestrafst, wenn sie die nicht kennen?
Also, ich erwarte von Leuten, die im Stream zum Beispiel mitspielen, meistens, dass sie die Regeln kennen oder zumindest ihre Charaktere kennen. Es sei denn, wir haben vorher darüber geredet und es sind Leute, die sehr neu drin sind, das System überhaupt nicht kennen. Mhm. Dann bin ich auch immer gerne bereit zu sagen, ich mache dir den Charakter und ich erkläre dir den und ich kann auch für dich würfeln. Das habe ich zum Beispiel gemacht für Mauki und Annie in Cthulhu, weil die haben da noch gar keine Ahnung davon. Und Mauki ist das auch sehr recht und Annie war das auch sehr recht. Und dann hat Annie sich immer tiefer in diesen Charakterbogen eingefuchst. Wofür ist das? Wofür ist das? Was mache ich damit? Das war schon spannend zu sehen, wie eine Person, die noch nie was anderes als D&D gespielt hat. Annie, zu dem Zeitpunkt hatte ich zumindest Mausritter schon mal mit ihr gespielt.
Ja, okay.
Aber wie auf jeden Fall. Und da hatte sie auch so, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? So dieses, nein, aber meistens, Entschuldigung für das Abschweifen, meistens gehe ich schon davon aus, dass die Leute die Regeln kennen. Und ich würde sie höchstens abstrafen damit, dass ich seufze, wenn was nachgeschlagen wird. Oder dass ich sage, weißt du was, wir regeln das jetzt erstmal so und dann klären wir das später. Aber was du meinst, ist, glaube ich, bestrafen, indem dann Dinge einfach irgendwie, also wirklich im Spiel bestrafen.
Genau, du weißt also nicht, wie dein Wuchtschlag funktioniert, dann kannst du wohl keinen Wuchtschlag. Ja, das ist, das fände ich halt hart, ne? Dass du dann sagst, dann kann dein Charakter das halt nicht.
Ich gebe zu, dass ich vielleicht mal in einem Moment der Frustration sowas schon gemacht habe. Wenn Leute ankommen und sagen, ich weiß nicht. Und dann, ja, dann fällt es deinem Charakter wohl gerade auch nicht ein. Nächster.
Aber auch wieder unter dem Druck des Livestreams, oder? Oder war das an einem, in einer entspannten privaten Runde?
Ich fürchte, es war ein Livestream, ja. Das heißt, ich habe das mit Zuschauenden gemacht.
Ja, klar, aber dann ist es ja auch nachvollziehbar, weil du ja auch immer die Uhr im Kopf
hast. Aber gleichzeitig auch gemeiner gegenüber der Person, ja.
Ja, okay. Aber ja, ich weiß nicht, wir haben ja auch solche Fälle, wo seit über 20 Folgen Leute mit uns mit Roll20 D&D spielen. Ich kann auch nicht alles perfekt, was das angeht. Ne? Ich habe auch immer so ein paar Dinge, die ich nicht direkt wiederfinde. Aber du sagst, glaube ich, jede Folge, wie man die Initiative würfelt.
Du musst deinen Token anklicken und dann in deinem Charakterbogen auf Initiative. Hä, warum hat das nicht funktioniert?
Also es ist schon ein bisschen so, als würde man an Weihnachten bei seinen Eltern die Computerprobleme lösen. Ne? Jedes Jahr, jeden Monat die gleichen. Das ist nicht schlimm. Darum geht es ja jetzt auch nicht. Es geht jetzt um die Verfehlung der Spielenden, was die Regeln angeht. Es geht darum, ob es legitim ist, sie dafür zu bestrafen und in welchem Maß.
Also mir käme dann nicht in den Sinn zu sagen, ja, dann bist du wohl die Runde nicht dran. Und auch die nächste Runde nicht, wenn du es nicht raffst. Nee, das ist, wie gesagt, manchmal oder so semi im Scherz. Aber das ist ja schon fast wieder wie, du musst die Zaubersprüche richtig aufsagen.
Das ist dann da drin, ja. Das kann man zusammenlegen, denke ich.
Ja, also wir gehören ja ganz klar zur Fraktion. Uns geht der Spielspaß und das Miteinanderspielen definitiv vor korrekter Benutzung der Regeln. Und wenn jemand nicht genau weiß, wie was passiert, dann kann man immer sagen, okay, wir regeln das jetzt einfach mal so. Und wir können später mal noch rausfinden, ob das dem entspricht, was im Buch steht oder nicht. Oder wir finden es nicht raus und werden nächste Runde das gleiche Problem haben. Das ist natürlich manchmal dann irgendwann so ein bisschen nervig. Aber hoffentlich spielt man ja mit Leuten zusammen, die man mag und denen man sowas dann auch nachsieht.
Hoffentlich.
Und es hängt auch davon ab, sag ich mal, wie oft hat man das Spiel schon gespielt und wie groß besteht überhaupt die Chance, die Regeln schon aktiv zu kennen und wie komplex sind diese Regeln überhaupt. Also ich käme nie auf die Idee, jemanden abzustrafen, weil diese Person die Hacking-Regeln von Shadowrun nicht kann.
Mhm.
Also ich würde vielleicht sagen, das könnte man inzwischen wissen, wenn jemand nach der 7. Session D&D nicht weiß, was eine Rüstungsklasse ist.
Ja, okay, ja. Die letzte Sünde, die hier steht, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist Bestechlichkeit.
Da steht bestechen lassen mit Knabberkram.
Ja, aber Ich sage jetzt mal, Bestechlichkeit ist die Sünde. Ich meine, da kann ja auch mit anderen Sachen bestochen werden als SL. Mit Geldgeschenken, mit Geschlechtsverkehr, was weiß ich.
Ich wollte gerade sagen, also das Erste, was ich noch miterlebt habe, war Spielleitungen, die halt LebenspartnerInnen oder engsten FreundInnen eine Sonderbehandlung haben zuteil werden lassen.
Mhm.
Und die immer die cooleren Momente hatten, immer die bessere Ausrüstung gekriegt haben, immer ganz anders die NSCs mit ihnen umgegangen sind. Und das ist für, also ich kann mir vorstellen, dass das für alle unangenehm ist. Außer ja. DSL. Also sowohl für die Leute, die daneben sitzen und zuschauen, als auch dann für die Person, die vielleicht irgendwie in diese Situation gebracht wird und das gar nicht will, was ja auch sein kann. Das ist einfach so ein, nee, also, solltest schon versuchen, ähnlich wie versuchen, die Screentime zu verteilen, alle deine Leute in der Runde gleich zu behandeln, egal ob sie dir Essen mitgebracht haben oder nicht. Scherz halber, also so im Scherz habe ich auch durchaus schon mal gesagt, so, weil jemand irgendwie mir Schokolade mitgebracht hat, das gibt 5 Lebenspunkte mehr oder so. Aber es ist nicht so, als hätten wir das jemals wirklich richtig gemacht. Aber ich war in Runden, wo zumindest es so Sachen gab, dass Leute, die halt gerade in der Gunst der Spielleitung höher standen, auch definitiv eine bessere Erfahrung am Spieltisch hatten. Und nicht, dass es so war, du hast die Spielleitung bestochen und wenn du irgendwie Süßigkeiten mitgebracht hast oder Snacks oder sonst irgendetwas, gab es was Besonderes. Wenn du die Person warst, die nichts mitgebracht hat, dann wurdest du abgestraft.
Ja.
Also andersrum.
Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass die SL ihre eigene Knabberkram Vorrat hat hinter dem SL-Schirm am besten, denn erfahrungsgemäß, wenn die Snacks in der Mitte des Tisches stehen, also von der SL aus gesehen auf der anderen Seite des SL-Schirms, und die SL sich vertieft in ihren Job, und was bedeutet ja auch oft, dass man die ganze Zeit redet und nachschlägt und würfelt, dann kann es passieren, dass irgendwann nach ein paar Stunden die SL sagt, so, jetzt hätte ich gerne einen Chip, und dann sind die alle schon weg.
Und dann sind die Snacks schon weg.
Das ist natürlich tragisch und das Schlimmste, was passieren kann an so einem Abend. Und mit diesem Horrorszenario, denke ich, wollen wir unsere Zuhörenden jetzt auch mal in die Nacht entlassen. Es tut mir wirklich leid, dass wir mit diesem schrecklichen Bild eines leeren Chips-Tellers enden müssen. Ja, aber das ist schon das Übelste, was in so einer Session passieren kann.
Also am Ende könnte man zusammenfassen, alle Spielleitersünden stammen entweder aus Überheblichkeit, Eitelkeit, Kontrollsucht oder Ungleichbehandlung.
Woher kommt die Ungleichbehandlung?
Vielleicht auch einfach aus Unfähigkeit. Nicht alle Leute sind in der Lage, wirklich mitzukriegen, ob jemand gerade Spaß hat oder ob die Sprechzeiten gleich verteilt sind.
Ja, Unerfahrenheit ist, glaube ich, auch ein Hauptgrund für viele dieser Sünden. Und wie gesagt, die meisten haben wir selber schon begangen oder wurden zumindest in erster Reihe Zeuge in Spielrunden, die wir hatten.
Ja.
Wenn ihr noch Ideen habt, was in so ein Video unbedingt rein muss, oder falls ihr eine Meinung habt zu diesem Content hier, dann schreibt uns gerne einen Kommentar oder einfach eine Mail oder auf Discord beim Orkenspalter Discord oder schreibt uns eine PM auf Patreon oder weiß nicht, ein Twitter-Kommentar, irgendwas. Wir sind genug Anlaufstellen, um uns die Meinung zu geigen. Wenn ihr meint, wir sollten damit aufhören, könnt ihr uns das auch schreiben. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir komplett falsch liegen mit allem, was wir gesagt haben und dass alles die größten Tugenden der Spielleitung sein müssten, die es gibt, dann haltet bitte einfach die Fresse. Ansonsten, wie gesagt, die genannten Kontaktwege.
Ja. Du hast recht, das war therapeutisch.
Dann wird das Video vielleicht noch therapeutischer.
Schauen wir
werden
mal.
Ja einiges davon reenacten dafür.
Vielleicht wird es auch sehr anstrengend.
Denn dieses Mal wollen wir das Video tatsächlich mit echten Menschen am echten Tisch nachspielen. Und Marie hat die Hand schon auf dem Stopp-Button. Das heißt, ich fasse mich kurz. Gute Nacht oder egal was für eine Uhrzeit bei euch gerade ist. Gute Nacht, genau.
Ja.
Irgendwo ist immer Nacht. Bis bald.
Macht wenigstens ein kleines Nickerchen. Bis dann.